Für Stendenwerk München ist eben immer die Frage, wo bauen wir überhaupt? Wir brauchen erstmal ein Grundstück, das wir bebauen können. Grundstückspreise sind natürlich enorm, das können wir uns schlicht nicht leisten.
Und private Investoren finden es uninteressant, günstige Studentenwohnungen zu bauen. Jetzt will der Bund ein Förderprogramm auflegen. Außerdem Karteileichen aus Kalkül, wie Studierende und Hochschulen von Scheinstudenten profitieren. Und Daddy, where is the teller, s'il vous plaît? Oder wie funktioniert dreisprachige Erziehung? Das und mehr heute im Campus-Magazin. Am Mikrofon ist Annette Meyer. Jedes Jahr das gleiche Problem. Das neue Semester steht bevor und die Studierenden tun sich schwer, bezahlbare Wohnungen zu finden. Damit sie es in Zukunft leichter haben, will Bundesbauministerin Barbara Hendricks jetzt ein Förderprogramm auflegen. Kritik daran kommt aus Bayern. Die Bundesbauministerin solle lieber mehr Geld für den sozialen Wohnungsbau ausgeben. Gerhard Brack berichtet.
Immerhin mindestens 22 Quadratmeter sollen die Wohnungen groß sein. 14 Quadratmeter Wohnraum, dazu eine Küchenzeile, WC und Bad. Bauministerin Barbara Hendricks spricht selbst von Mikrowohnungen, auch wenn viele Studierende heute in wesentlich kleineren Zimmern wohnen.
Es soll ein Modellprojekt auch in baulicher Hinsicht sein. Es soll sozusagen eine modulare Bauweise entwickelt werden, die rasch zusammengefügt werden kann. Es soll auch rasch fertiggestellt werden können. Und die Wohnungen sollen auch mal anders wieder zusammengefügt werden können.
2,7 Millionen Studierende gibt es in Deutschland. 500.000 suchten im letzten Herbst als Erstsemester eine Bleibe.
Es soll auch zusammenlegbar sein zu Wohngemeinschaften. Es soll auch Gemeinschaftsräume geben. Es soll zum Beispiel auch Dachbegrünungen geben. Wir stellen uns auch durchaus vor, dass wir ein Zusammenleben von Studierenden und von Senioren auch in einem Haus schon aktuell haben können. Also mehr Generationenhäuser können errichtet werden. Es liegt uns daran, auch Lückenbebauung zu erschließen. Es soll möglich sein, zum Beispiel Parkplätze zu überbauen, sozusagen in Ständerbauweise, sodass die Parkplätze nicht verloren gehen.
Bestehende Häuser können aufgestockt werden. Kurz, jede Form der Wohnraumverdichtung ist förderungswürdig. Auf keinen Fall sollen Container aufgestellt werden. Die Wohnungen sollen vielmehr jahrzehntelang stehen bleiben. Wie viel Geld aus dem 120-Millionen-Topf nach Bayern fließen wird, hängt auch von den Anträgen ab. Besonderen Bedarf sieht die Ministerin auch für die Landeshauptstadt München. Das Förderprogramm soll Wohnungsbaugesellschaften, Genossenschaften und Kommunen zur Bau und Planung verlocken, ebenso Privatinvestoren und Studentenwerke. Beim Studentenwerk München stößt das Programm des Bundes allerdings auf Skepsis. Sprecher Ingo Wachendorfer freut sich zwar über jede Million aus Berlin, aber
für private Investoren ist das aus meiner Sicht eher nicht interessant. Für Stendenwerk München ist eben immer die Frage, wo bauen wir überhaupt? Wir brauchen erstmal ein Grundstück, das wir bebauen können. Die Grundstückspreise sind natürlich enorm, das können wir uns schlicht nicht leisten.
Grundstückskäufe unterstützt das neue Bundesprogramm aber gerade nicht. Wachendorfer hält dagegen die Förderung von studentischem Wohnen in Bayern für vorbildlich.
Dann gibt es in Bayern ein gutes Förderprogramm, wo wir tatsächlich pro Wohnplatz 32.000 Euro bekommen können. Und mit Hilfe von Eigenmitteln und Krediten können wir dann tatsächlich bauen.
Mehr als 1.500 Wohnheimplätze hat der Freistaat im letzten Jahr mitfinanziert. Zwei Drittel davon waren Neubauten. Rund 38 Millionen Euro hat das gekostet. Fast genauso viel, wie der Bund nun 3 Jahre lang pro Jahr investieren will. Vor allem aber muss Berlin nun im sozialen Wohnungsbau nachlegen, verlangt der Sprecher des bayerischen Innenministeriums, Oliver Platzer.
Wir fordern vom Bund, dass er im sozialen Wohnungsbau entsprechend die Mittel vervierfacht auf 2 Milliarden Euro.
Immer mehr Rentner und anerkannte Flüchtlinge wollen in den Städten Kleinwohnungen mieten und konkurrieren mit den Studierenden um den Wohnraum. Darauf muss jetzt reagiert werden, meint der Sprecher von Innenminister Herrmann, Oliver Platzer.
Die Bundesbauministerin hat angekündigt, das Programm von 518 auf über 1 Milliarde zu verdoppeln. Das ist unseres Erachtens immer noch zu wenig und es muss vor allem schnell gehen.
Mehr Wohnraum für Studenten und Auszubildende. Der Bund will ein Förderprogramm zum Bau von Mikrowohnungen auflegen. Scheinstudenten. So heißen die, die zwar einen Studentenausweis haben, aber nie in der Vorlesung zu sehen sind. Sie profitieren von Vergünstigungen bei Versicherungstarifen, Bahn- und Eintrittskarten. Und sie verfälschen die Statistik, wenn es darum geht, herauszufinden, wie viele Studienabbrecher es gibt. Als in Bayern 1999 Gebühren für Langzeitstudenten eingeführt wurden, sackte die Zahl der Immatrikulierten deshalb gewaltig nach unten. 25% weniger Studierende verzeichneten die Münchner Unis damals. Heute stehen die Unis in Deutschland wieder vor dem Problem der Scheinstudenten. Doch sie profitieren auch ein bisschen von ihnen. Auch an der Fakultät für Physik der Ludwig-Maximilians-Universität München.
Ja, also wir merken es natürlich daran an unseren Einschreibezahlen. Das heißt, es schreiben sich so und so viele Leute ein. Wir gehen auch prinzipiell davon aus, dass die natürlich auch kommen und richten dann die Hörsäle und die Übungen dann aus. Und dann merkt man halt einfach bei den Übungsanmeldungen, wir haben so einen Vorlesungs- und Übungsbetrieb, wo sich Leute in der Regel auch für Übungen einschreiben müssen, dass die Zahlen halt ein Stück weit geringer sind als das, was eigentlich sich eingeschrieben hat.
Es sei schon ein wachsendes Phänomen, sagt Bernhard Emmer, der Leiter der Studienangelegenheiten an der Fakultät für Physik. Zumindest in der Physik, bei allen seinen Kollegen in ganz Deutschland, zeigt eine Umfrage des Physikjournals.
Vielleicht ist auch ein Grund, dass jetzt Physik ein Fach ist, von dem sich viele Leute sicher sind, dass sie später mal nicht studieren wollen. Das heißt, ein endgültiges Nichtbestehen dieses Studiengangs persönlich jetzt keine Konsequenzen hat.
Einige warten vermutlich auf einen Studienplatz in einem anderen Fach und parken so lange in der Physik, die an den meisten Standorten keine Zulassungsbeschränkung hat. Begünstigt wird ein Parkstudium auch dadurch, dass von den Professoren keine Anwesenheitslisten mehr geführt werden dürfen wie früher, kritisiert Emmer. Solange Scheine und Prüfungen abgelegt werden, soll es laut Bologna-Prozess den Hochschulen egal sein, wie ein Student sein Wissen erwirbt. Verhindern kann man das Phänomen fast gar nicht, so der Leiter des Prüfungsamtes Physik.
Ich meine, man könnte sozusagen Prüfungssanktionen nachschieben, dass man sagt, okay, sofort am ersten Semester werdet ihr entsprechend prüfungstechnisch hart behandelt. Das ist gerade im naturwissenschaftlichen Bereich manchmal für die Leute, die es ernsthaft studieren, aber ein Problem, denn die Anforderungen im Studium sind doch andere, als dass man das von der Schulzeit gewohnt ist. Und man braucht doch eine gewisse Zeit, einfach um sich an der Uni zurechtzufinden. Und wir wollten da eigentlich jetzt nicht sofort mit Riesenknüppel die regulären Studenten, die es auch ernsthaft bemühen, dann bestrafen, dass wir eine Reihe von Parkstudenten haben.
Vor allem seit die Studiengebühren in Bayern wegfielen und das Semesterticket für den öffentlichen Nahverkehr eingeführt wurde, nutzen junge Leute die Universität, um einen Studentenausweis zu bekommen, auch wenn sie nicht studieren. Selbst bei einem oder zwei Semestern Fake-Studium lohnen sich die Vergünstigungen bei Veranstaltungen, Bahntickets, Krankenversicherungen, Mensaessen, in München allemal. Auch das Kindergeld wird weiter bezahlt. An den anderen Fakultäten der LMU München kann man nicht viel dazu sagen. Wie soll man feststellen, warum jemand nicht bei den Vorlesungen erscheint? Emma will dem nachgehen.
Diesen anderen Fächern sind wir gerade dabei, ein bisschen zusammenzutragen. Ich habe jetzt halt die massive Rückmeldung aus meinem eigenen Fach, auch von anderen Universitäten und auch von der Fachgesellschaft, dass das bundesweit wohl ein Phänomen ist, was jetzt nicht nur LMU betrifft, sondern wirklich halt doch in die Breite geht.
An vielen Universitäten wird das Phänomen nicht genauer untersucht. Statistiken gibt es nicht. Der Grund: Hochschulen werden in Deutschland pro Kopf finanziert. Viele Erstsemester, viel Geld. Wenige Erstsemester, wenig Geld. Caroline Trautmann, Leiterin des Prüfungsamtes der Geistes- und Sozialwissenschaften der LMU, sieht demzufolge keine wachsenden Zahlen an Scheinstudierenden, die bei ihr als Abbrecher auftauchen würden. Der Bologna-Prozess könne aber mit den kurzen Bachelorstudiengängen, den fehlenden Anwesenheitslisten und späten Prüfungsterminen durchaus das Phänomen Parkplatz-Uni begünstigen, so Trautmann.
Für die Studiengänge, die jetzt in letzter Zeit ihre Ordnungen geändert haben, haben, weil das wohl auch so der Wille der Politik ist, diese Grundlagen- und Orientierungsprüfungen eher abgeschafft, sodass sich der Zeitpunkt, zu dem man dann quasi auffällig wird, verschiebt und dann eigentlich erst ins siebte, achte Semester rückt, je nachdem wie die. Also in der Regel muss man im siebten Semester Prüfungen, wenn sie nicht anders einsortiert sind, spätestens antreten.
Lohnen würde sich das Parken in einem Studiengang, selbst beim Warten auf das Wunschstudium aber nicht, meint man im Studentenwerk der Uni Augsburg. Denn laut einem Gerichtsurteil kann der Studierende bei einem Studiengangs- oder Hochschulwechsel den BAföG-Anspruch und die Wartesemester verlieren.
Karteileiche aus Kalkül, Susanne Lettenbauer war das, über Scheinstudenten an der Uni. Es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Mit nur einer Stimme Mehrheit wurde der bisherige Präsident der Universität Passau nach nur einer Amtsperiode abgewählt. Burkhard Freitag wird ab April 2016 von Carola Jungwirth abgelöst. Sie ist derzeit Inhaberin des Lehrstuhls für internationales Management an der Uni Passau. Lars Martens hat sie getroffen und gefragt, wie sie die Uni neu ausrichten will.
Präsidentin der Universität Passau zu sein, ist tatsächlich mein Traumjob, weil ich nach wie vor ausgesprochen begeistert von der Universität Passau bin.
Und ihre Begeisterung für die Universität Passau merkt man Carola Jungwirth auch deutlich an. So viele spannende Fächer ließen sich hier studieren. Die einzelnen Fakultäten seien gut untereinander vernetzt. Die Professorin für internationales Management lobt die kurzen Wege auf dem Campus und gute Forschungsmöglichkeiten. Und dennoch habe die Universität auch eine große Herausforderung zu bewältigen.
Wir sind eine Universität, die nicht aus dem regionalen Radius heraus ihre Studierenden gewinnen kann. Es ist nicht so, dass genügend Studierende aus ihrer Haustür herausfallen und fallen in die Universität Passau rein, sondern wir müssen uns ganz aktiv darum bemühen, Studierende aus Deutschland und aus der ganzen Welt zu gewinnen. Und das können wir nur aufgrund der Qualität unseres Studiums.
Die Qualität der Lehre war bei Universitätsvergleichen wie zum Beispiel dem international bekannten CHE-Ranking immer der Bonus für Passau. Doch die Studienbedingungen haben durch die Zulassung von immer mehr Studierenden gelitten. Für 4000 Studierende war der Campus zur Zeit der Gründung Ende der 70er ausgelegt. Derzeit sind 12.000 eingeschrieben.
Man merkt halt einfach, dass die Uni nicht ausgelegt ist auf so viele Studenten, weil wenn man um 9 Uhr kommt und kein einziger Platz mehr frei ist in der Bibliothek, das kann ja nicht sein.
Jetzt ist die Uni schon gerade in den Prüfungsphasen sehr überfüllt, gerade auch die Bibliothek und die Hörsäle.
Es waren ja auch in den letzten Semestern schon immer wieder Vorlesungen in Kinosälen und keine Ahnung für andere Studiengänge.
Auf die Probleme angesprochen, unterstreicht die designierte Uni-Präsidentin, sie wolle sich in der Zukunft für mehr Qualität statt Quantität an der Universität Passau einsetzen. Auch sie findet:
Wir sind einfach auf diese großen Studentenzahlen nicht gut vorbereitet. Ich denke, so lässt sich zusammenfassen.
Ein Mittel, den Zustrom zu reduzieren, könnten neue Zulassungsbeschränkungen in bestimmten Fächern sein.
Was hier jetzt definitiv zur Disposition steht, sind die nicht vorhandenen Zulassungsbeschränkungen in der juristischen Fakultät. Ich bin ganz sicher, dass die juristische Fakultät eine Vorstellung dazu hat, wie sie das in Zukunft selber gestalten möchte und wir hier gemeinsam zum strategischen Plan kommen.
Insgesamt, findet Carola Jungwirth, brauchen die Fakultäten mehr eigenen Handlungsspielraum. Sie selbst sieht sich dabei als Mittlerin mit ausgeprägtem strategischem Talent.
Also ich habe sozusagen seit fast dem ersten Tag meiner wissenschaftlichen Laufbahn immer parallel auch ganz intensiv Universitätspolitik miterlebt. Und dadurch, dass ich einen sehr kommunikativen Chef hatte und dadurch, dass er immer sehr viel darüber gesprochen hat, warum man strategisch was wie macht, habe ich das genauso mitgelernt, wie man die wissenschaftliche Seite mitlernt. Und ich denke, das ist etwas Besonderes.
Diese Selbsteinschätzung scheint nicht übertrieben. Als Lehrstuhlinhaberin an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät ist sie an der Uni Passau vielen Studierenden bekannt. Die Fachschaft begrüßt Jungwirths Wechsel an die Unispitze.
Sie hat ja strategisches Management gemacht und wir denken halt, dass sie eben gerade im Management sehr gut sein würde in den nächsten Jahren und dass ihr das auf jeden Fall helfen wird, vom Lehrstuhl aus kommend die Uni halt weiterzuleiten.
Sagt Anna-Sophia Metzel, Sprecherin der Fachschaft Wirtschaftswissenschaften. Carola Jungwirth nennt im Gespräch noch ein weiteres Anliegen, das ihr in ihrem neuen Amt wichtig ist: Wertschätzung und Respekt im Miteinander. Egal ob gegenüber Mitarbeitern der Univerwaltung, gegenüber den Studierenden oder dem Senat. Jeder müsse das Gefühl haben, an seinem Platz gebraucht zu werden.
Richtungswechsel an der Uni Passau. Ein Porträt von Carola Jungwirth, die ab April 2016 die Uni leiten wird. Eine gute Idee muss nicht am fehlenden Geld scheitern. Statt einen Bankkredit aufzunehmen, versuchen es immer mehr junge Leute mit Crowdfunding. Vor allem, wenn sie ein Start-up-Unternehmen gründen wollen. Sie sammeln über eine Website Geld als Investition oder Spende. Ungewöhnlich ist es, sich das Studium mit Crowdfunding zu finanzieren. Ute Rauscher stellt einen jungen Äthiopier vor, der so sein Aufbaustudium in Deutschland bezahlen will.
Addis Tigabo ist ehrgeizig, er will nochmal studieren. Ein Aufbaustudium in Deutschland soll es sein. Der Englischlehrer arbeitet seit 4 Jahren in der Kommunikationsabteilung eines internationalen Instituts in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba. Dort werden Strategien gegen Armut und Hunger erforscht und jetzt will sich der 30-Jährige in International Business weiterqualifizieren. Frankfurt ist seiner Ansicht nach der ideale Platz dafür.
As Silicon Valley is the hub for high-tech industry.
Was das Silicon Valley für die High-Tech-Industrie ist, das ist Frankfurt für Finanzen und Business. Daher gibt es keinen besseren Ort, um Finanzwesen zu studieren.
Addis Tigabo hat sich erfolgreich an der privaten Frankfurt School of Finance and Management beworben. Mit einem Stipendium der Hochschule kann er einen Großteil der Studiengebühren finanzieren, doch das Geld für ein Visum fehlte. Gut 8.000 Euro müssen ausländische Studenten vorweisen, den Lebensunterhalt für ein Jahr. Zusammen mit der Soziologin Eva Hanau, die er in Addis Abeba kennengelernt hat, kam er auf eine Idee. Geld sammeln mit Crowdfunding. Die beiden gründeten die Plattform Fund My Studies.
Unsere Idee war, dass indem er sich vorstellt, über seine Pläne erzählt und auch was er bislang so gemacht hat, dass er damit seine Ziele sehr transparent macht und die Öffentlichkeit dann auf freiwilliger Basis darüber entscheiden kann, ob sie das förderungswürdig findet und ihn in seinem weiteren Werdegang unterstützen möchte mit einem kleinen Beitrag.
Crowdfunding sei maximal demokratisch, meint die Soziologin, und ein Gegenmodell zu den Stipendien von Stiftungen, denn dort entscheide meist ein kleines Gremium, wer gefördert wird. Crowdfunding als Modell für die Studienfinanzierung ist viel zu riskant, sagt dagegen Stefan Grob vom Deutschen Studentenwerk. Es gibt keine Sicherheit, dass genug Geld zusammenkommt, meint er, und wer garantiert den Geldgebern, dass der Student tatsächlich fleißig lernt?
Wie will ich überhaupt hier in Deutschland entscheiden, wer ist das, hat der Chancen, hat der das nicht, wo bleibt mein Geld und so weiter. Also ich finde, es ist ein strukturelles Problem, dass ausländische Studierende gerade aus Entwicklungs- und Schwellenländern finanzielle Hürden haben, um nach Deutschland zu kommen. Aber Crowdfunding wird dieses strukturelle Problem nicht lösen.
Helfen könnten Stipendienprogramme und gezielte Hochschulkooperationen, sagt Grob. Doch dafür fehlt offenbar der politische Wille.
Wir haben in Deutschland eine gemeinsame Internationalisierungsstrategie von Bund und Ländern mit sehr guten Zielen. Die wollen, dass ausländische Studierende in Deutschland nicht mehr so viel abbrechen. Wir haben eine Abbrecherquote von fast 50%. Die wollen, dass bis zum Jahr 2020 350.000 ausländische Studierende nach Deutschland kommen. Wir haben derzeit ungefähr 300.000. Das sind alles unterstützenswerte Ziele, aber das wird nicht mit Geld unterfüttert.
Genau deshalb hat Addis Tigabu selbst die Initiative ergriffen und war erfolgreich. Dieses Vertrauen will der künftige Student auf seine Art zurückgeben.
Ich plane, meine Unterstützer in einem regelmäßigen Newsletter zu informieren. Ich will sie über meine Erfahrungen an der Frankfurt School of Finance and Management auf dem Laufenden halten. Außerdem bekommen alle meine persönlichen Kontaktdaten, sodass sie mich immer erreichen können, um den neuesten Stand zu erfahren.
Im Herbst will er sein Masterstudium in Frankfurt beginnen. Und auch die Plattform Fund My Studies soll weiter wachsen. Die beiden Initiatoren wollen eine Organisation gründen, die vor allem afrikanische Studenten beim Geldsammeln unterstützt.
Crowdfunding, die neue Form der Sponsorensuche fürs Studium. Deutsch, Englisch, Französisch und alles gleichzeitig. Das ist der ganz normale Wahnsinn bei Familie Scannell. Die Französin und ihr amerikanischer Mann leben in München und erziehen ihre Kinder dreisprachig. Auch wenn es manche nicht glauben, das ist ein Riesenvorteil, selbst wenn es nicht immer einfach ist. Caroline von Eichhorn und Imke Plesch haben nachgefragt, wie trilinguale Erziehung funktioniert.
So hört es sich an, wenn Familie Scannell an einem Samstagmorgen ein Brettspiel spielt. Deutsch, Englisch, Französisch, alle drei Sprachen mischen sie durcheinander. Die Französin Betty und der Amerikaner James leben in München. Ihre Söhne Timothy und Jeremy, 8 und 12, erziehen sie dreisprachig.
Es war selbstverständlich, dass jeder eigentlich mit den Kindern seine Sprachen sprechen würde. Es war auch sehr wichtig, dass unsere Kinder mit deren Verwandten kommunizieren könnten. Das könnte nur funktionieren, wenn die eigentlich ständig dann Kontakt mit der Sprache hätten.
Immer mehr Kinder in Deutschland wachsen mit drei Sprachen auf, so die Internationale Forschungsstelle für Mehrsprachigkeit an der LMU in München. Wie viele es sind, ist allerdings unbekannt. Sprachwissenschaftlerin Claudia Riel.
Dass diese Zahl steigt, hängt auch mit dem allgemeinen Bewusstsein zusammen, weil man die großen Vorteile erkennt, die Mehrsprachigkeit für die Kinder hat. Also nicht nur jetzt in dem Sinne, dass sie einfach später mal sich interkulturell bewegen können und in einer globalen Welt natürlich auch ökonomisch Vorteile haben, sondern sie haben auch kognitive Vorteile.
Familie Scannell begegnet dennoch häufig Vorurteilen. Viele Leute glauben, dass drei Sprachen ein Kind überfordern. Das hält Professorin Riel für Humbug.
Das ist ja so ein Mythos, dass man immer denkt, die Kinder sind überfordert, wenn sie mehrere Sprachen lernen müssen. Jede weitere Sprache, die man lernt, lernt man umso einfacher. Also das heißt, wenn man schon drei Sprachen kann, dann lernt man so eine vierte Sprache wie Englisch, ich sage jetzt mal nebenbei.
Zudem ist es in vielen Ländern ganz normal, mit drei Sprachen aufzuwachsen. Etwa in Indien, wo viele Bewohner neben Hindi und einer regionalen Sprache meist noch Englisch sprechen. Allerdings, räumt Riel ein, können Eltern viel falsch machen. Daher müssen sie insbesondere vier Grundsätze beachten.
Erstens.
Für jede Sprache braucht das Kind eine Bezugsperson.
Zweitens.
Diese Person, also meistens Vater oder Mutter, muss viel mit dem Kind sprechen.
Drittens.
Um die Muttersprachen der Eltern zu üben, sollten Kinder längere Zeit, etwa in den Ferien, im Heimatland der Eltern verbringen.
Viertens.
Damit die Kinder auch das Schreiben und Lesen dieser Sprache gut lernen, muss eine externe Sprachförderung hinzugeholt werden. Das kann eine Kindergruppe, Nachhilfe oder ein Sprachkurs sein. Denn wer drei Sprachen gleichzeitig lernt, lernt jede einzelne Sprache langsamer. Das verlangt viel Einsatz von den Eltern. Claudia Riel.
Es ist nämlich auch sehr anstrengend für die Eltern. Das muss man wirklich sagen. Fordert hohe Disziplin. Man muss auch gute Regeln aufstellen. Zum Beispiel, was ist jetzt die Sprache, wenn wir alle gemeinsam am Tisch sitzen? Ja? Und was mache ich zum Beispiel, wenn das Kind mir in der anderen Sprache antwortet? Wie gehe ich darauf ein?
Bei Familie Scannell ging es lange gut, bis die Schule begann. Da bemerkten Lehrer, dass Jeremy und Timmys Wortschatz in Deutsch geringer als bei den Mitschülern war.
Als die Schulzeit begonnen hat, musste ich anfangen, meine Kinder auch in Deutsch zu fördern. Und wenn ich jetzt nicht so gut Deutsch gesprochen hätte, weiß ich nicht, wie ich es gemacht hätte. Das wäre gar nicht gegangen.
Seither macht Betty die Hausaufgaben mit ihren Söhnen auf Deutsch. Insbesondere in Mathe tun sich Jeremy und Timmy leichter, wenn sie Zahlen und Rechenarten immer in der gleichen Sprache üben. So funktioniert es bei Familie Scannell mit drei Sprachen. Bis auf eine Situation, wenn sie streiten.
In solchen Fällen mischen sich alle ein, nämlich der Papa und die Mama. Jeder fängt an zu versuchen, das Ganze irgendwie im Griff zu kriegen. Und dann antworten die Kinder ja natürlich auch durcheinander.
Dreisprachige Erziehung. Wer sich dafür interessiert, kann sich auch beraten lassen. An der Internationalen Forschungsstelle für Mehrsprachigkeit an der LMU in München. Das war's für heute mit dem Campus Magazin. Im Studio war Annette Meyer. Wenn Sie die Sendung nachhören wollen, wie immer unter b5aktuell.de/campusmagazin.